Die Presse.
Hallo und willkommen. Heute können Sie an dieser Stelle die Aufzeichnung unseres Live-Podcasts vom Europäischen Forum Alpbach hören. Das Gespräch mit meinen beiden Gästen Johanna Mayer und Thomas Wieser ist vergangene Woche am 26. August entstanden und ich mache es hier wirklich ganz kurz, weil alle weiteren Informationen hören Sie gleich in der Live-Aufnahme. Ich wünsche auf jeden Fall ein spannendes Hören. Willkommen bei unserem bereits dritten Live-Podcast im Rahmen des Forum Alpbach. Wir sind heute hier live vor Publikum auf dem Dach des Kongresszentrums und wir haben uns lange überlegt, ob wir das wagen sollen, weil das Wetter so träut und weil hier die nebelverhangenen Berge vor uns sind. Aber wir haben uns dann gedacht, wir trauen uns trotzdem, weil es einfach schöner ist und weil es einfach sehr diesem Alpbach-Spirit entspricht, hier auf der Loge des Kongresszentrums zu sitzen. Mein Name ist Anna Wallner und ich freue mich über alle, die jetzt hier vor Ort sind, aber auch über alle, die uns dann im Podcast hören werden, wenn wir den Podcast ausstrahlen. Es freut mich besonders, dass wir heute zum ersten Mal zwei Gäste haben, bei uns haben, und zwar ein geniales Duo, wie ich finde. Ein Duo, das nämlich hier auch im Forum des Alpbach ihren gemeinsamen Essayband vorstellen wird über Europa. Deswegen wollen wir auch jetzt über Europa reden, und zwar über ein Europa im Wandel der vergangenen 35 Jahre, also ungefähr seit 1989, als damals die Mauer gefallen ist und Ost und West vereint wurden. Bei mir sind Johanna Mayer und Thomas Wieser. Vielen Dank fürs Kommen.
Gerne.
Ich möchte die beiden kurz vorstellen. Johanna Mayer hat lange vor dem österreichischen EU-Beitritt, wie sie mir erzählt hat, in Brüssel gearbeitet. Sie war in der EU-Kommission tätig und ist dann irgendwann in die Wissenschaft, sie hat auch gesagt, eher spät, ungewöhnlich spät, in die Wissenschaft gewechselt. Heute ist sie Co-Direktorin des Global Innovation for Impact Lab, des Stanford Center on Philanthropy and Civil Society an der Stanford University und Professorin für Organisation Strategy and Leadership an der Hertie School in Berlin. Nochmal danke fürs Kommen. Und sie hat eine Gemeinsamkeit mit unserem zweiten Gast Thomas Wieser. Sie beide haben nämlich ihren beruflichen Werdegang im Bankwesen begonnen, sind aber dort nicht geblieben, kann man sagen. Das berührt mich auch schon zu Thomas Wieser. Er ist der Ökonom, der im Lauf seiner Karriere in vielen verschiedenen nationalen und internationalen Organisationen in Brüssel, Genf und Wien gearbeitet hat. Er war unter anderem Vorsitzender der Eurogroup Working Group. Ich habe Sie beide eingeladen, weil mir erschienen ist, dass Sie beide besonders gut verstehen, wie die vier verschiedenen Tracks, um die es hier in Alpbach geht, also Climate, Finance, Security and Democracy, miteinander zusammenhängen und einen Einfluss auf Europa haben und wie sich das Europa unserer Gegenwart gewandelt hat. Ich würde gerne mit Frau Mayer beginnen. Sie sind Südtirolerin und Sie haben mir gesagt, dass Sie sich Ihr Leben lang, Ihre einzige Identität eigentlich, mit der Sie sich vorgestellt haben, war die einer Europäerin, also nicht der Südtirolerin. Wieso?
Also natürlich bin ich Südtirolerin, aber es ist natürlich für jeden Südtiroler ein bisschen kompliziert zu erklären, wenn man sich außerhalb von Südtirol aufhält. Das hängt damit zusammen, dass natürlich in Italien man erkennt an meinem Akzent und sehr oft dann die Antwort kommt, ma tu non sei Italiana. Und da muss ich mir erst erklären, dass ich schon Italienerin bin. Natürlich im Ausland, wenn ich im englischsprachigen Raum unterwegs bin, an meinem Akzent, wenn ich sage, ich bin Italienerin, meint man, na wieso, dein Akzent ist aber deutsch. Und das führt natürlich dazu, dass man sich selber hinterfragt, ja, wer ist man denn? Und ich glaube, dieses Eingebettetsein von Südtirol in Italien und Italien Teil eines Europas vom Anfang an, hat mir persönlich wahnsinnig geholfen. Es hat natürlich auch da geholfen, um ein wenig auch die Südtiroler Geschichte einzuordnen. Meine Großmutter ist von einem Tag zum anderen von einer Österreicherin zur Italienerin geworden. Wir hatten eine unsägliche, traurige Episode in unserer Geschichte mit der Option und dann natürlich auch das Kämpfen um die Autonomie. Aber ich glaube, als Südtiroler in Italien hat dieses Eingebettetsein in Europa uns mehr Kraft gegeben und Stabilität gegeben, als wir uns eingestehen würden. Und deswegen auch natürlich in meinem Hintergrund, dass ich in, glaube ich, 7, 8 europäischen Städten sowie Amerika sehr viel gelebt habe, so viel in Amerika, hat mir einfach das Bewusstsein geschärft, dass ich eigentlich im Grunde Europäerin bin und diesen Kontinent unglaublich liebe.
Herr Wieser, welche Identität war bei Ihnen Zeit Ihres Lebens dominant?
bei mir ist nichts dominant. Ich habe eine ähnliche und doch sehr unterschiedliche Geschichte im Vergleich zu Johanna. Ich komme aus einer Familie, die, wenn man das ein paar Generationen zurückverfolgt, ein unglaublicher Mischmasch an Nationalitäten ist. Ein Großvater in Südafrika geboren, meine Mutter Engländerin, aber ein bisschen Französin auch. Mein Vater entstammt einer total K&K-Familie quer über fast alle Länder verteilt, die heutzutage auch Bestandteil der Europäischen Union sind. Geboren bin ich in Amerika und so weiter. Und ich war an einer amerikanischen Universität und dann hat man mir eine Stelle dort angeboten und ich habe mir gedacht, damn it, ich will einen Cappuccino in Siena trinken. Und bin am nächsten Tag zurückgefahren nach Innsbruck. Und das Erste, was ich gemacht habe, war nach Italien fahren und in Siena am Platz einen Cappuccino trinken. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, jetzt bin ich wieder zu Hause. Und das war nicht zu Hause in Innsbruck, das war nicht zu Hause in Wien, sondern es war zu Hause in Europa. Und insofern habe ich keine pinpointable Identität, sondern bin zufrieden, wo immer ich bin. Besonders in Albach.
Genau, darum soll es jetzt auch ein bisschen gehen in den nächsten Minuten, um diese Frage, wie wir uns als welchen Teil, welches Europas wir uns empfinden und wie sich das verändert oder warum sich manche schwerer tun, einer bestimmten Region einen Fokus zu geben. Mir ist ein Satz aufgefallen. In Ihrem neuen Essayband, über den wir dann später noch ganz kurz sprechen werden, ist mir aber ein Satz im Vorwort aufgefallen, der mir gut gefallen hat. Da haben Sie geschrieben, wir leben in einem Europa, in dem die naheliegende Kommunikation mit den nächsten Nachbarn nicht so recht funktionieren will. Das ist ja, glaube ich, ein Befund, der vor allem aus Österreich oft einem so ein bisschen auffällt. Jetzt will ich wissen, Frau Meyer, woran liegt das? Hapert es an den Sprachen teilweise, dass man eben umgeben ist von Ländern, die nicht die gleiche Sprache sprechen? Am Neid aufeinander, am Desinteresse, woran liegt das?
Ich glaube, es hängt damit zusammen, also es hängt mit vielen Sachen zusammen. Einerseits natürlich mit den Systemen, die wir aufgebaut haben, aber auch an uns selber. Unser Interesse an den anderen, ist es wirklich da? Also bei uns selber als Citizens, als Bürger, ist das Interesse an den anderen wirklich da? Da braucht man gar nicht über andere Grenzen zu schauen. Da können wir auch in unseren Städten und unseren Nachbarschaften schauen. Und das zieht sich von den Bürgern, von den Citizens rauf bis zu dem System, das wir das politische System nennen. Wie viel Interesse ist da wirklich übergreifend über Parteien zu sprechen, die anderen Perspektiven zu verstehen? Und das zieht sich dann natürlich dann darüber hinaus über Grenzen, über Nationalitäten, wie wir jetzt wieder oft sprechen. Und ich glaube, dieser Mangel an wirklichem Interesse an einer Kommunikation, das liegt auch unserem Buch zugrunde, weil wir hier wirklich versuchen, das Interesse an den Perspektiven der anderen zu schüren. Das heißt, Perspektiven, die im Buch so zum Vorschein kommen, dass wir Politiker eingeladen haben, Wissenschaftler eingeladen haben, Intellektuelle eingeladen, Journalisten eingeladen, zu reflektieren. Aber eben auch inhaltlich die Reflexion über Ost- und Südeuropa, von Ost- und Südeuropa über uns, Europa im Rest der Welt, die Perspektiven auf Europa. Ich glaube, diesen Perspektivenwechsel wagen und wollen ist etwas, was wir uns alle ein wenig zu Herzen nehmen sollten.
Jetzt finde ich es ganz spannend, dass ja gerade auch für Österreich dieser Perspektivenwechsel spätestens ab 89 oder im Laufe der 90er so greifbar wurde, weil wir vom Rand des Westens, Westeuropas, in die Mitte gerückt sind und da eigentlich sehr viel davon profitiert haben. Ich glaube, dass das viele Unternehmen erkannt haben, dass das wichtig ist, dorthin expandieren und so weiter und so fort. Ich will jetzt da keine Namen nennen, um nicht große Werbung zu machen. Aber gerade in der Politik hat man den Eindruck, dass diese sogenannte CEE-Region nicht besonders wahrgenommen wird, auch nicht besonders erwähnt wird und dass auch sich die Bevölkerung in Österreich jetzt nicht unbedingt, also es gibt auch immer wieder so diese Feststellung, dass viele Westeuropäer immer noch ein bisschen mitleidig in den Osten blicken. Woran liegt das und wie könnte man das endlich verbessern? Oder stimmt das überhaupt noch? Das ist vielleicht die erste Frage.
Dankeschön. Ich glaube, man sollte sich nicht darauf beschränken, diese Strategielosigkeit oder das Desinteresse oder die Ängstlichkeit nur auf die Österreicher zu beschränken. Ich bin 1995 beispielsweise bin ich nach Brüssel gefahren, um Werbung zu betreiben dafür, dass man sich mehr für die Ukraine interessiert, dass man dort Investitionen fördert, dass man dort gemeinsame Programme macht, dass die Europäische Investitionsbank das auch zu einem Schwerpunktland erklärt. Und habe versucht zu erklären, dass die Ukraine wirklich das Scharnier zwischen Ost und West sein wird. Und das muss man sich eben so vorstellen, habe ich gesagt, das ist wie eine Brücke und in der Mitte hat die Brücke ein Scharnier und hin und wieder geht sie auf und geht sie nach Osten auf oder geht sie nach Westen auf. Und das ist für die Art und Weise, für die Gestalt unseres Kontinents über Jahrhunderte hinweg entscheidend. Und mir wurde erklärt, das ist egal. Ukraine is not interesting. Und wer weiß, wie die Sache ausgegangen wäre, wenn in Brüssel und in vielen wichtigen Hauptstädten natürlich ein größeres Verständnis da gewesen wäre für das, was sich westlich entweder des Neusiedlersees oder westlich des Walserbergs abspielt. Also es ist nicht nur Österreich. Wir hatten ein starkes Desinteresse Deutschlands. Die waren irgendwie präokkupiert von der Wiedervereinigung. Und weder die Firmen, muss man auch sagen, am Anfang, noch die Politik hatte die Energie, sich auch um die anderen Länder Mittel- und Osteuropas zu kümmern. Abgesehen vom sehr, sehr schwierigen Verhältnis mit Polen natürlich, das eine andere Kategorie darstellt. Und in Österreich hat man schon oft das Gefühl, dass dieses Leben in der Sackgasse, das wir eigentlich viele Jahrzehnte geführt haben, immer noch nicht ganz aus dem Kopf der Bevölkerung weg ist, immer noch nicht ganz aus dem Kopf der Politik weggekommen ist. Und daher, und auch die Mitgliedschaft in der Europäischen Union hat auch dazu beigetragen, interessanterweise. Und das Bild, das ich vor Augen habe, ist, dass wir alle stehen und blicken gebannt nach Westen, nach Brüssel. Weil dort ganz, ganz wesentliche Entscheidungen getroffen werden, die unser Land mitgestalten. Keine Frage. Aber wenn alle gebannt nach Westen schauen, sehe ich eigentlich nur die vor mir sind. Und das sind dann die Deutschen und vielleicht die Luxemburger. Aber die in meinem Rücken, die sehe ich überhaupt nicht. Und die ignoriere ich deswegen. Und die ganzen mittel- und osteuropäischen Länder, das sind die in meinem Rücken sind. Und ich spüre vielleicht ihren Atem, aber ich sehe sie nicht und denke nicht an sie. Und ein bisschen hat das schon auch damit zu tun, dass aufgrund von 4 Jahrzehnten Separiertheit von einer marktwirtschaftlich orientierten Demokratie es einen enormen Aufholbedarf gegeben hat. Und der Aufholprozess der letzten 35 Jahre, der war ja spektakulär. Es ist ja wahnsinnig viel passiert. Das darf man nicht vergessen, wenn man über die Leistungen und die Vorzüge der Europäischen Union und Europas redet, wie sehr Europa, wie sehr wir alle dazu beigetragen haben, dass dieser Teil des Kontinents sich so vorteilhaft angefangen hat zu entwickeln. Aber letztlich ist in den Köpfen vieler Leute noch verankert. Das sind irgendwie die armen Verwandten. Die kommen im Trabi daher und der Borgwart, oder was, der Zweitakt, der knattert und sondert absonderliche Gerüche aus. Und von dem müssen wir uns eben lösen.
Aber das ist interessant, weil das ja eben wirklich so lang her ist und weil ja auch gerade hier in Alpbach so viele junge Menschen sind. Ich meine, ich hoffe doch, dass viele junge Menschen nicht mehr mit solchen Bildern im Kopf leben. Und trotzdem braucht es immer noch, oder hat man das Gefühl, es gibt da nicht keinen Austausch oder man schaut mit Freude zum Nachbarland und sagt, ja, also ich finde zum Beispiel ganz interessant ist die Nähe von Wien und Bratislava. Und wie wenig diese beiden Städte miteinander zu tun haben, obwohl sie so nah sind, näher als St. Pölten ja, eigentlich aus Wiener Sicht. Das finde ich schon irgendwie interessant. Ja. Ich möchte aber gleich, weil Sie gesagt haben, eigentlich ist Europa ein Erfolgsprojekt und das ist ja auch was hier immer wieder betont wird, das gleich aufgreifen und weiterziehen. Trotzdem sprechen wir nicht nur in diesem Jahr, aber in diesem Jahr besonders, gerade auch beim Forum Alpbach, immer wieder davon, Europa muss jetzt dringend aufholen, muss jetzt dringend einmal weiter tun, muss aufrüsten, muss Amerika abhängen, schauen, dass sie sich nicht von China verschlucken. Es gibt so eine lange To-Do-Liste. Jetzt frage ich Sie beide, es ist schon klar, dass man in die Zukunft schaut und weiter tun möchte, aber sind wir manchmal zu sehr damit beschäftigt, das Projekt Europa schlecht zu reden oder nicht?
Ich glaube, das Projekt Europa sollte wirklich nicht schlecht geredet werden, aber ich glaube, wir müssen wirklich an vielen Stellschrauben arbeiten. Die Herausforderungen, die wir ja hier in Alpbach hören, die sind immens. Da muss man sich eben die Frage stellen, ob dieses, ich nenne es jetzt mal Haus, um die Infrastruktur von EU als Projekt darzustellen, ob das Haus noch wirklich wetterfest genug ist. Und wenn es eine Sache gibt, wo wir uns eigentlich immens schwer tun, ist Institutionen, die entwickelt wurden, um bestimmte Herausforderungen anzugehen, nachzuschärfen, eine bestimmte institutionelle Innovation zuzulassen. Da tun wir uns schwer. Das haben wir bei der UN, bei den Vereinten Nationen gesehen, wo einfach Reform- und Transformationsprozesse einfach wirklich nicht greifen, obwohl immer wieder gute Intentionen da sind. Und das Gleiche müssen wir einfach jetzt tun bei dem Projekt EU. Ich glaube, das sind wir den Bürgern, den Citizens schuldig von Europa, dass wir wirklich eine bestimmte, nicht nur Ambition, sondern einen wirklichen, ein Momentum hinbekommen, dass wir es ernst meinen, mit bestimmten institutionellen Veränderungen Entscheidungsprozesse anzubauen, bestimmte Gremien, und ich nenne jetzt hier ganz bewusst kein eigenes, vielleicht mal abzulösen und was anderes anzudenken, weil eben heute einerseits die gesellschaftlichen Herausforderungen einfach andere sind und die politischen und die wirtschaftlichen und die Security-wise, aber eben auch, weil wir 27 sind und weil wir wahrscheinlich auch noch wachsen werden. Und das sind wir den Bürgern und den Citizens schuldig in dem Sinne, weil wir es uns nicht leisten können, dass das Projekt Europa gesehen wird, dass es ein Projekt einiger ist und nicht uns aller.
Aber woran liegt, also wie kann man diesen Reformstau, den Sie da beschreiben, oder Unwilligkeit ist es ja nicht, weil Wille ist ja da, aber die Unfähigkeit zu reformieren, gewisse Institutionen und Einrichtungen, die es jetzt schon mehr als 50, 60, 70 Jahre gibt, wie kann man das aufbrechen? Wir reden hier viel darüber, aber was braucht es?
Ich glaube, wir müssen ernsthaft die Frage stellen, wie auch politische Systeme in den einzelnen Ländern, und hier meine ich auch durchaus Parteistrukturen, und wirklich zu reflektieren, ob diese Parteistrukturen, politische Eliten noch den demokratischen Ansprüchen, die wir heute haben, um solche Herausforderungen anzugehen, wirklich gerecht werden. Und dieses auch dann nochmal, diese Interaktion zwischen Gremien, institutioneller Infrastruktur und politischen Systemen, national, wie wir eben demokratische Prozesse in Ländern machen, wirklich hinterfragen und andenken und auch, und da, das meine ich jetzt wirklich ernst, auch kleine Experimente wagen, weil wir einfach es uns nicht leisten können, das System oder demokratische Prozesse ganz runterzubrechen, sondern müssen kleine Experimente wagen, um zu schauen, was funktioniert besser. Und da braucht es durchaus den politischen Willen.
Herr Wieser, darf ich Ihnen die Frage auch gleich weiterreichen?
Dankeschön. Ich glaube, das hat sehr viel, gerade auch in Österreich, aber nicht nur in Österreich, auch mit einem Desinteresse der Politik an europäischen Inhalten zu tun. Wenn ich das vergleiche mit Holland oder Dänemark, wo das Parlament konstant und intensiv sich mit europäischen Fragen auseinandersetzt, führt das dazu, dass die Medien sich konstant und intensiv mit Europa auseinandersetzen und es daher eine geistige Bürgerbeteiligung gibt, die bei uns inexistent ist. Der ARD hat ein Büro in Brüssel mit 75 Mitarbeitern. Das ist ein deutscher Sender. Der ORF hat, glaube ich, 3 oder so irgendetwas. Und das wird dann auch reflektiert im Zwang dessen, dass die Politik sich mit diesen Fragen beschäftigt. Und wenn sie sich mit diesen Fragen beschäftigt, tatsächlich inhaltliche Prioritäten setzt, Strategien entwirft und versucht, denen zum Durchbruch zu verhelfen. Das heißt, ich glaube, es ist ein Mangel an Interesse, es ist eine gewisse Feigheit und obendrein noch ein Missverstehen von Kritik als konstruktive Kritik wird oft missverstanden als Ärgernis und Zerwürfnis mit dem großen Ganzen. Und in Österreich sind wir nicht sonderlich befähigt, Kritik zu artikulieren und noch viel weniger dazu befähigt, Kritik auch tatsächlich konstruktiv aufzunehmen und damit zu arbeiten. Und all das, glaube ich, reflektiert unsere Haltung zu Europa und was wir vorher besprochen haben, unsere Haltung gegenüber den mittel- und osteuropäischen Ländern. Das heißt, in Wahrheit schauen wir vielleicht nicht alle gebannt nach Westen, sondern alle starren wir gebannt auf unsere Fußspitzen.
Aber interessant ist ja dann auch noch umgekehrt die Frage, wie sieht der Osten den Westen? Wird sich das in den letzten 35 Jahren entwickeln? Weil ich glaube, damals war natürlich 89 schon aus der Ostsicht der Westen das gelobte Land oder das reichere Land, da wo die Freiheit herkam. Wird sich denn das in den vergangenen 35 Jahren verändert? Das kann man wahrscheinlich nicht pauschal für alle gleich sagen, ist natürlich klar, aber so in einer Tendenz.
Ich glaube, das ist schließt die Brücke zu Ihrer ersten Frage an Thomas bezüglich der Kommunikation. Ich glaube, die Länder in Mittelzentral oder Zentral- und Ost- und Südosteuropa haben einen riesigen Vorteil, was die Menschen und die Bürger dort anbetrifft. Sie sind viel versatiler und viel gewandter, mit uns zu kommunizieren. Unser Problem ist, dass wir kein Interesse haben, wirklich mit ihnen zu kommunizieren. Erstens denke ich mir, mein Gott, die vielen Sprachen, die sind ja alle unterschiedlich und ich verstehe das nicht. Ich habe noch nie jemand von Ost- und Südeuropa kennengelernt, mit dem ich nicht kommunizieren kann. Aber meistens ist es wirklich, dass sie auf uns zugehen. Und ich glaube, wir müssen wirklich lernen, die Vielfältigkeit, die unter diesem großen Komplex CEE haben wir verwendet oder Ost- und Südeuropa, die Vielfältigkeit an gesellschaftlichen, kulturellen und auch historischen Gegebenheiten zu wertschätzen. Und dann kann eine ganz andere Kommunikation aufteilen. Das heißt aber nochmal auf Ihre Frage hin, ich glaube, wenn ich jetzt mal leider Gottes in diese Aufspaltung falle, wir und Sie, dann haben Sie in dem Fall einen wahnsinnigen Vorteil, mit uns zu kommunizieren und werden das auch in den nächsten 35 Jahren zurecht und spüren lassen.
Es hat natürlich auch ein bisschen mit unserer spezifischen Situation von alternden Gesellschaften zu tun. Und wenn man sich ansieht, die Struktur zum Beispiel des Pflegesektors in Österreich, was würden wir denn machen ohne die hauptsächlich Frauen aus Rumänien, aus der Slowakei etc., die nach Österreich kommen, um unsere Mütter und unsere Väter zu pflegen? Aber das prägt natürlich auch irgendwie unsere Haltung demgegenüber, was sind denn, sind das gut ausgebildete Leute, sind das weniger gut ausgebildete Leute, kann ich mit ihnen über Goethe und so weiter reden oder sind das nur Hilfskräfte? Und ich fürchte, dass in vielen Köpfen das nach wie vor drinnen ist, das sind ganz einfach die Hilfskräfte, die kommen. Analog zu dem, was in den 60er und 70er Jahren die damals sogenannten Gastarbeiter aus der Türkei waren. Und solange man Leute als Gastarbeiter betrachtet, die eh dann wieder gehen, wenn der Bediente genug gegastet hat, wird sich unsere Einstellung auch gegenüber diesen Ländern nicht ändern. Wir müssen sie als viel gleichberechtigter akzeptieren und daran arbeiten. Ich glaube, auch so wie die Johanna gesagt hat, wir müssen mehr intellektuelle Neugier entwickeln und wir müssen das nicht nur nach Westen hin tun, wo wir es auch selten genug tun, und nicht nur nach Süden hin, wo wir nach Grado auf eine Pizza fahren, sondern wir müssen es nach Norden und nach Osten hin machen. Und wenn die Politik es nicht macht, kann man es der Bevölkerung eigentlich auch nicht groß vorwerfen, dass das alles nicht passiert. Und schauen Sie sich an, was ist das Interesse in allen politischen, faktisch allen politischen Parteien, bis auf jene, die sehr großes Interesse an Moskau haben, aber es ist eine andere Geschichte. Was ist das Interesse der großen politischen Parteien in Österreich an Ungarn, an Tschechien, an Rumänien und Bulgarien, außer wenn man deren Schengen-Beitritt verhindern will? Mhm. Inexistent.
Ja. Das führt mich noch zu einem Punkt, den ich auch gern ansprechen will. Und zwar, wir sehen ja eben auch gerade in den letzten Jahren, wie sehr sich Europa verändert dort in den einzelnen Ländern. Ich finde es ganz spannend, Johanna Meyer unterrichtet unter anderem das Fach Power and Influence in der Politik, also Macht und Einfluss. Jetzt würde ich Sie gern fragen, wer hat denn derzeit die größte Macht und den größten Einfluss auf die Politik? Ist es der ökonomische Druck? Ist es die Unsicherheit, die eine Pandemie verursacht hat? Oder sind es einzelne Populisten, in welche Richtung auch immer? Was würden Sie sagen?
grundsätzlich in dem politischen System, in dem wir uns bewegen, also Demokratie, hat es natürlich der einzelne Bürger mit seiner Stimme bei den Wahlen. Nur sind wir halt in einer Situation, wo diese demokratischen Prozesse und die Stimmenabgabe intensivst manipuliert wird. Und im Moment sind wir wirklich in einer Situation, wo sich das Herausdividieren von Einflüssen unsäglich schwierig gestaltet, weil natürlich auch durch Social Media natürlich von außen, also von außerhalb von Europa sehr, sehr viel hineingetragen wird und auch dann dadurch natürlich auch bestimmte politische Strömungen, Parteien sich natürlich sehr gerne instrumentalisieren lassen von solchen Influenzen und deswegen ist es momentan wirklich schwierig, eine Aussage zu geben, wer hat jetzt eigentlich die Macht. Wir haben uns ja oft daran gewöhnt, ja eigentlich haben die Konzerne die Macht. Das war wirklich auch so lange Zeit, auch in Deutschland und man System in Deutschland, den Corporatist Deutschland, wo auch Unternehmen sehr viel Macht hatten. Wir sind jetzt in einer Situation, wo das erste Mal wirklich auch alle Unternehmen sich die Frage stellen, wie stellen wir uns dem Politischen? Nicht jetzt im Sinne, wie können wir Lobbyarbeit machen, aber wie gehen wir innerhalb des Unternehmens an, weil unsere Arbeitnehmer auch natürlich, wie gesagt, Stimmen abgeben und dadurch natürlich auch bestimmten Einflüssen ausgesetzt sind, die es wirklich im Moment sehr, sehr schwierig machen, die auseinander zu differenzieren. Und ich glaube, da sind wir alle gefragt, in eine Art von politischer Bildung reinzugehen. Und ich glaube, jeder von uns hat da ein wenig ein Päckchen zu tragen.
Ich habe das vorher nur ein bisschen mehr, also mir ist schon klar, dass natürlich der Wähler in Demokratien Gott sei Dank seine Stimme abgibt und den größten Einfluss hat aufs Wahlergebnis. Aber mich würde eher interessieren, woher derzeit, also wir sehen ja auch einfach in vielen Staaten geht es in Richtung Illiberalität in Europa. Und die Frage ist für mich ein bisschen, woran liegt das derzeit? Also warum ist das so eine starke Tendenz und ist das eben Folge von, wie ich vorher gesagt habe, ökonomischem Druck, Migrationswellen oder einfach, weil dort die richtigen Personen sitzen, die das ansprechen können? Vielleicht weiß ich, wie auch immer das.
Also erstens gibt es nichts auf der Welt, das nur einen Grund hat und daher sind vielfältige Einflüsse, die auf uns einwirken. Aber ich glaube, es ist jedem heutzutage klar, in jedem Land, dass in 20 Jahren nichts so sein wird wie heute. Und manche wissen es, manche spüren das sehr genau, manche spüren das eher diffus. Aber die meisten haben schon das Gefühl, dass wir vor einer der größten Umwälzungen der letzten 100 Jahre leben, wenn nicht sogar noch länger. Und das betrifft natürlich viele von den Sachen, die hier in Altbach besprochen werden. Wir haben die massiven Auswirkungen des Klimawandels. Wir haben die Digitalisierung, wir haben die Verlotterung und gleichzeitig Multiplizierung von Kommunikationskanälen. Wir haben keine Ahnung, wie sich das alles auf die Wirtschaft auswirken wird. Viele Leute haben das Gefühl, dass durch Digitalisierung, durch Artificial Intelligence, sie ihren Job möglicherweise verlieren könnten. Wir haben die Auswirkungen von Inflation auf Ersparnisse gesehen. Wir merken, wie die Ungleichheit in vielen Ländern und zwischen Ländern tatsächlich angestiegen ist. Und all das führt dazu, dass die Menschen sich irgendwie einigeln und sagen, ich ziehe mich in mein Schneckenhaus zurück. Close your eyes and stop the world, I want to get off. Und in dieser Hoffnung, dass man dadurch irgendwie die Gefahren dieser Veränderungen ausblenden kann, was natürlich nicht stimmt. Und ein Ausblenden und Blindmachen führt dann dazu, dass man große Angst vor allem hat, was außerhalb des unmittelbaren Soziotops auf einen hereinprasselt. Das führt dann dazu, dass man diese Haltungen gegenüber Migration hat, die man hat. Das führt dann dazu, dass man die Haltung gegenüber Handelsabkommen hat, die sehr, sehr weit verbreitet sind. Das führt dazu, dass man das Gefühl hat, amerikanische Kapitalmärkte erobern unseren Kontinent, was nur teilweise stimmt. Und wie kommt man aus dieser negativen Spirale heraus? Kann man ein positives Narrativ entwickeln, das nicht nur glaube ich, Zuversicht in die Menschen hineinbringt, sondern auch diesen Zug zur Illiberalität und zu den Nationalismen, die wir gegenwärtig so spüren, dass dem dadurch entgegengewirkt wird. Und solange wir nicht ein positives Narrativ haben, wird sich an dem überhaupt nichts ändern.
Das haben Sie mir eine schöne Brücke gebaut zu meiner nächsten Frage, weil Sie gesagt haben, positives Narrativ aus der Negativspirale herauskommen. Ich nehme mal an, das war auch ein bisschen die Idee hinter dem Essayband 22 Lessons from Europe, den Sie heute Abend noch vorstellen werden in Alpbach. Was sind denn da für Vorschläge darin? Also was finden wir, wer hat da alle mitgemacht? Vielleicht wollen Sie uns da ein bisschen was erzählen. Und was sind denn da zum Beispiel für Vorschläge und für positivere Ansätze drinnen?
Wer mitgemacht hat, ist eigentlich leicht zu erklären. Es sind 22 wunderbare Autoren, die sehr divers sind. Das reicht von einer PhD-Studentin mit ihrem Doktorvater bis zu Politikerinnen, die eben auch ihre erlebten Erkenntnisse zur EU mit einbringen, zu unglaublich tollen Journalisten, Intellektuellen. Und es ist ein ganz bewusst eine Assembly, ein Zusammenspiel von verschiedenen Perspektiven. Die Lehren daraus, die unsere Autoren schließen, sind nicht immer konform. Es gibt durchaus Widersprüche, auch in den einzelnen Kapiteln, und das soll auch so sein. Denn im Grunde ist dieses Buch wirklich dazu gedacht, dass man hineinliest. Man muss es nicht von Anfang bis zum Ende lesen, sondern in ein bestimmtes Essay sich eindenkt und für sich selber wirklich auch die Perspektive und eine Perspektive wirklich verschärft oder erweitert. Und wir wollen eigentlich daraus nicht jetzt unbedingt die drei Lehren für Europa aufzeigen, was es zu tun gibt, sondern wirklich einen Reflexionsraum bieten, der eben sehr ungewöhnlich für solche Bücher, die meistens aus einer bestimmten Perspektive, einer bestimmten, vielleicht oft auch Ideologie geschrieben wird, sondern wirklich dieses Verbindende zwischen Gesellschaft, Wirtschaft und Politik aufzuzeigen. Und dieses Dreigespann, ich glaube, an dem müssen wir wirklich nachbessern, weil im Grunde sind wirklich die Menschen von Europa im Hintergrund. Aber wenn was schon herauskommt, und das ist eine Bestandsaufnahme, ein Vermessen in 2020, 2024, es ist ein sehr aktuelles Buch, das natürlich schon gerade diese Gefahren von Illiberalism, das Aushöhlen von bestimmten institutionellen Voraussetzungen, die wir eigentlich haben und auf denen ja unser Gesellschaftssystem aufgebaut ist, die uns davor schon warnen, die uns aber auch davor warnen, dass wir eben diese ewige Brille des fast schon kolonial angehauchten Let's Conquer the East wirklich endgültig ablegen müssen. Also es gibt durchaus einige Lehren, die man daraus ziehen kann, aber nur zu dir.
Bevor ich den Thomas Wieser gleich antworten lasse, habe ich noch eine kurze, weil Sie da jetzt gerade gesagt haben, verschiedene Lehren. Ich habe sehr spannend gefunden den Text von Ivan Krastev, in dem er daran erinnert oder sozusagen schildert, dass er den Eindruck hat, dass seit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges viele Politiker, vor allem europäische Politiker, so getan haben, als ob das der erste kriegerische Konflikt auf europäischem Boden wäre und somit eigentlich die gesamten Jugoslawien-Konflikte und Kriege der 90er Jahre negiert haben. Und allein das, finde ich, ist mir dann klar geworden, stimmt, ja, das ist eigentlich wirklich absurd. Fällt auch immer wieder auf in Reden hier, die hier gehalten werden. Und das ist sowas, finde ich dann sehr spannend, wenn man sowas liest und es einem bewusst macht, was auch Wörter, was auch sozusagen Symbolik in solchen Reden mit Staaten macht, die durch solche Konflikte gegangen sind. Aber Herr Vis-à-vis, ich möchte das an Sie zurückgeben.
Also ich kann eigentlich kaum etwas anderes sagen als die Johanna Meyer. Die hat fast schon alles gesagt, was dazu zu sagen ist. Vielleicht um noch einmal zu betonen, das Buch soll kein Ergebnis sein, sondern das Buch soll ein Katalysator zum eigenen Nachdenken sein. Und jeder wird sich hoffentlich das herausnehmen, was für ihn oder für sie dann nützlich und bewusstseinserweiternd ist. Was ich mir beispielsweise mitnehme, ist, wie eng alles zusammenhängt, wie die Art der wirtschaftlichen Entwicklung die Herausbildung oder Nicht-Herausbildung eines verantwortungsbewussten Mittelstandes mitbefördert. Apps and that, wie liberale Demokratien in Kleptokratien abgleiten können. Wie der Privatisierungsprozess, der sehr unterschiedlich war in vielen dieser Staaten, dann 35 Jahre später unglaublich unterschiedliche politische Strukturen und wirtschaftlich, nicht nur wirtschaftliche Strukturen miterzeugt hat. Und eines der Dilemmata, das kommt aus dem Beitrag des Philipp Blom als Zitat hervor, ist, dass es einen inhärenten Widerspruch in unseren liberalen Gesellschaften gibt, weil wir im Aufsetzen, im langsamen Entstehen liberaler Gesellschaften uns automatisch damit der Zwangsmaßnahmen beraubt haben, um die Gegner der Liberalität irgendwie in ihre Schranken weisen zu können. Und mit diesem Widerspruch müssen unsere Gesellschaften irgendwie fertig werden. Und manche versuchen damit fertig zu werden, indem sie in die Illiberalität abgleiten, weil sie dadurch Zwangsmaßnahmen setzen können. Und manche halten die Fahne der Liberalität hoch. Aber ich glaube, nur wenn man sich dieses Widerspruchs bewusst wird, ist man in der Lage, proaktiv dafür zu kämpfen, dass unsere Gesellschaften besser werden und nicht abgleiten.
Und ich glaube, das Buch ist insofern sehr aktuell, dass wenn man sich wirklich die verschiedenen Trajectories der einzelnen Länder anschaut und die Dynamiken, da kann man wahnsinnig viel lernen, was uns jetzt auch im Westen von Europa bevorsteht in den nächsten Jahren.
Vielen, vielen, vielen Dank fürs Kommen, Johanna Meyer, Thomas Wieser. Und auch Ihnen allen vielen Dank fürs Zuhören und Kommen. Ich glaube, wir stehen jetzt hier noch ein bisschen herum und gerne auch für Fragen zur Verfügung. Ich möchte an der Stelle noch ganz kurz erinnern, falls es jemand nicht weiß, aber die Presse macht heuer schon zum 5. Mal einen Podcast vom Forum Alpbach in 10 Teilen. Es würde uns freuen, wenn Sie da mal reinhören. Insofern sage ich eigentlich nur mal, bleiben Sie uns gewogen, hören Sie uns, lesen Sie uns und danke fürs heute Dasein. Schönen Tag noch.
Die Presse.